Schlagt gerne mit mir auf zu Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, wir betrachten heute Morgen gemeinsam die Verse 1 und 2. Philipper Kapitel 1, ich lese uns ab Vers 1. Und hier lesen wir in Gottes Wort: Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott und Vater, wir kommen heute Morgen vor dich und wir loben und preisen dich dafür, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen und du zu uns sprichst, Herr. Hab Dank für diese unverdiente Gnade, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass wir sitzen dürfen zu deinen Füßen und lernen dürfen, was du uns heute Morgen zu sagen hast, Herr. So kommen wir vor dich und bitten dich darum, dass du jetzt sprichst durch dein Wort, dass hier heute Morgen jeder von uns verändert wird durch dein Wort, dass du uns ermahnst, ermutigst und auch tröstest durch dein Wort. Herr, bitte dich darum, dass dein Geist wirkt, jetzt an uns, zum Preis deines Namens und zum Wohl deiner heiligen Gemeinde. Herr, dies bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Lasst uns zu Beginn eine Zeitreise ungefähr in das Jahr 63 nach Christus machen. Wir befinden uns im alten Rom in einem Gefängnis. Und in einer Zelle sitzt der Apostel Paulus gefangen. Paulus ist mittlerweile ein alter Mann geworden. Ja, so einiges musste er in seinem Leben durchmachen. Mehrfach war er schon im Gefängnis, viele Schläge hatte er erdulden müssen. Oft war er in Todesgefahr. Schiffbruch, Gefahren bei Landreisen, Verfolgung durch Menschen, Hunger, Durst, Kälte, ständige Sorgen über alle Gemeinden. Das alles hat Jahrzehnte seines Lebens gekennzeichnet. Er hat für Christus und für sein Evangelium gelebt und auch gelitten. Und genau deswegen befindet sich Paulus auch jetzt wieder hier in Rom im Gefängnis. Doch eines Tages bekommt Paulus Besuch von einem alten Bekannten, Epaphroditus. Epaphroditus hat eine Reise von mehreren Wochen, wenn nicht sogar Monaten hinter sich. Er kommt aus einer für damalige Verhältnisse weit entfernten Stadt, nämlich aus Philippi. Es war eine schwere und gefährliche Reise, die ihm fast das Leben gekostet hat. Doch diese Reise nahm Epaphroditus natürlich nicht ohne Grund auf sich. Die Gemeinde Philippi hatte nämlich von Paulus' Umständen in Rom erfahren. Sie haben erfahren, dass Paulus in Schwierigkeiten ist. Und darum sandten sie durch Epaphroditus eine finanzielle Spende für den Apostel nach Rom. Die Philipper wollten natürlich auch wissen, wie es Paulus geht. Und dazu kommt, dass Epaphroditus Paulus berichtete, ja, wie die Lage in der Gemeinde in Philippi war. Das sind die Gründe dafür, warum Epaphroditus diese lange und schwere Reise auf sich genommen hat. Und als Reaktion auf diesen Besuch verfasst Paulus einen Brief. Paulus bedankt sich bei den Philippern für ihre Spende. Er teilt ihnen auch mit, wie es ihnen im Gefängnis in Rom geht. Und da gibt der Gemeinde in Philippi auch einige Anweisungen mit. Er verfasst diesen Brief und lässt ihn mit Epaphroditus zurück nach Philippi schicken. Und genau diesen Brief, den Philipperbrief, möchten wir in den nächsten Monaten Schritt für Schritt betrachten, so der Herr will. Der Brief an die Philipper beinhaltet nämlich so viele herrliche, wunderbare Wahrheiten. Wahrheiten, die für die Philipper damals und für uns heute von großer Bedeutung sind. Heute beginnen wir damit, dass wir uns die ersten beiden Verse genauer betrachten. Lass uns dazu drei Punkte näher anschauen. Erstens die Grüßenden, zweitens die Empfänger des Briefes und drittens den Gruß. Also erstens die Grüßenden, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Briefe, die zur Zeit des Neuen Testamentes geschrieben wurden, begannen mit dem Namen des Verfassers und einem Gruß. Dadurch wussten die Empfänger gleich, wer ihnen schreibt. Und so auch hier. Vers 1, Paulus und Timotheus. Paulus und Timotheus, ihre beiden Namen werden gleich zu Beginn genannt. Sind also beide die Verfasser des Briefes? Nein, denn im gesamten Brief sehen wir, dass Paulus aus seiner Perspektive schreibt und dabei die Ich-Form verwendet. Ein Beispiel, gleich direkt in Vers 3 dann. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete. Und wenn Paulus Timotheus erwähnt, dann benutzt er die dritte Person. Ein Beispiel, Kapitel 2, Vers 19 und 22. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, ihr kennt aber seine Bewährung. Das heißt, Paulus ist derjenige, der diesen Brief verfasst hat. Er erwähnt Timotheus aber nicht ohne Grund gleich zu Beginn des Briefes. Denn Paulus lässt die Gemeinde in Philippi von sich und Timotheus aus grüßen. Paulus ist der Verfasser, aber die beiden senden der Gemeinde in Philippi einen Gruß. Denn zwischen Paulus und Timotheus und der Gemeinde in Philippi bestand eine sehr vertraute Beziehung. Ungefähr 10 Jahre bevor Paulus hier im Gefängnis in Rom sitzt, befand er sich auf seiner zweiten großen Missionsreise. Aufgrund einer Vision reiste er mit Silas, Lukas und Timotheus das erste Mal auf den Kontinent in Europa. Sie kamen nach Mazedonien in die Stadt Philippi, nachzulesen in Apostelgeschichte 16. Die Brüder kamen in die Stadt und gingen am Sabbat an einen Fluss, wo sie jüdische Frauen trafen. Sie predigten ihnen das Evangelium und eine Frau, Lydia, ihr tat Gott das Herz auf. Sie wurde mit ihrem Haus gläubig und mehrere Personen ließen sich taufen. Kurz darauf kam es zu einem großen Tumult in Philippi. Das hatte zur Folge, dass Paulus und Silas mit vielen Schlägen geschlagen wurden. Ja, mit Striemen und Wunden übersät, körperlich entstellt wurden sie ins Gefängnis geworfen. Aber auch in diesen schweren Umständen tat Gott Wunderbares. Er sandte ein schweres Erdbeben und das Ende davon war, dass der Kerkermeister gläubig wurde. Ja, auch er und sein Haus wurden getauft. Mehrere Personen kamen in dieser Zeit in Philippi zum Glauben an den Herrn Jesus Christus und die Gemeinde in Philippi wurde gegründet. Und bei der Entstehung der Gemeinde waren Paulus und Timotheus involviert. Dadurch entstand natürlich eine natürliche, besondere Beziehung zwischen der Gemeinde in Philippi und den beiden. Und einige Zeit später, während der dritten Missionsreise von Paulus, kam er ein zweites und drittes Mal nach Philippi. Wir lesen Apostelgeschichte 20, wie Paulus einen Halt in Philippi machte. Und wer war mit ihm dabei? Natürlich Timotheus. Die beiden waren der Gemeinde Philippi also sehr gut persönlich bekannt. Sie kannten sie vom ersten Tag. Und auch 10 Jahre später, als Paulus hier in Rom im Gefängnis sitzt, hält diese Beziehung noch immer an. Und da es Timotheus ist, der auch Paulus hier in Rom zur Seite steht, während Paulus diesen Brief schreibt, darum lässt Paulus die Gemeinde in Philippi von sich und Timotheus aus grüßen. Auffällig ist hier aber, wie Paulus sich und Timotheus hier nennt. Nochmal Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. In vielen Briefen von Paulus stellt er sich als Apostel vor. Wie zum Beispiel im Galaterbrief. Paulus, Apostel nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott. Ja, er ist ein Apostel Jesu Christi und Gott hat ihn in dieses Amt eingesetzt. Jedoch verzichtet Paulus darauf zu erwähnen, dass er ein Apostel ist. Denn er muss seine Worte nicht unterstreichen, dass ein Apostel schreibt. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass die Philipper daran gezweifelt haben. Wir sehen auch nirgendwo, dass sie sich vom Apostel und seiner Lehre abgewandt haben. Vielmehr sehen wir, wie ihre Liebe zueinander herzlich war. Ja, allein die Tatsache, dass die Philipper eine Spende so weit nach Rom senden und sich Sorgen um Paulus machen und wie Paulus sie in diesem Brief hier anschreibt, wie sie zum Beispiel in Kapitel 4 seine geliebten und ersehnten Brüder, seine Freunde und seinen Siegeskranz nennt. Ja, das alles zeigt deutlich, dass da wahre Bruderliebe und eine tiefe Verbundenheit zwischen ihnen war. Und darum verzichtet Paulus auch hier darauf zu erwähnen, dass er ein Apostel Jesu Christi ist. Stattdessen schreibt er hier Paulus und Timotheus Knechte Christi Jesu. Das Wort, das er hier für Knecht benutzt, beschreibt eigentlich einen Sklaven. Denn Paulus und Timotheus waren in Wahrheit Sklaven Jesu Christi. Ja, dieser Herr hat sie aus der Sklaverei der Sünde freigekauft und zu seinem eigenen Eigentum gemacht. Sie sind sein Eigen und ihm absoluten Gehorsam schuldig. Ein Sklave lebt nicht für seinen eigenen Nutzen, er lebt für seinen Herrn. Und darum haben Paulus und Timotheus ein einziges Lebensziel. Sie wollen ihrem Meister dienen. Sie leben allein für Christus und für sein Evangelium und für niemand anderes. Ja, sie haben alles dafür geopfert, damit er verherrlicht und er geehrt wird. Ja, Paulus sitzt doch für diesen Herrn hier in Rom im Gefängnis, für sein Evangelium. Wegen Christus hat er Jahrzehnte seines Lebens gelitten und für ihn gelebt. Und auch Timotheus steht Paulus zur Seite seit Jahren, weil er für Jesus und sein Evangelium lebt. Als Sklaven Jesu Christi dreht sich ihr gesamtes Leben um ihn, darum, dass sich seine Herrschaft ausbreitet. Und wer konnte das besser bezeugen als die Philipper? Sie haben mit ihren eigenen Augen es an Paulus und Timotheus gesehen. Sie haben gesehen, wie sie alles für Christus hingegeben haben, wie sie auch in Philippi für ihn gelitten und ihn verkündigt haben. Ja, und auf diesen Herrn, auf ihren gemeinsamen Herrn, richtet Paulus den Blick der Philipper. Paulus will, dass sie auf Christus schauen, nicht auf Timotheus und sich, nein, auf Christus. Das ist es, was Paulus im gesamten Brief noch tun wird und so auch gleich zu Beginn des Briefes. Er will, dass die Philipper auf den Herrn Jesus Christus schauen, auf den Herrn aller Herren. Ja, wie ist es bei dir? Wenn du deinem Leben eine Überschrift geben müsstest, könntest auch du dich ein Knecht Christi Jesu nennen. Nein, du bist nicht um die ganze Welt als Missionar gereist, du hast keine Gemeinde gegründet. Du bist nicht Paulus und nicht Timotheus, aber bist du ebenso ein Sklave Jesu Christi. Bist du von Christus aus der Sklaverei der Sünde erlöst, bist du sein Eigentum und lebst du in völliger Hingabe für ihn. Ja, gibst du alles dafür hin, dass er geehrt und dass er verherrlicht wird. Ja, hast du wirklich diese Einstellung, dass es allein um ihn geht? Geht es dir darum, dass alle auf Christus schauen und nicht auf dich? Ja, können deine Geschwister bezeugen, dass du in Wahrheit ein Knecht Christi bist, weil sie sehen, wie du für ihn lebst. Ja, weil sie es selbst an sich erleben, wie du ihnen und der Gemeinde dienst. Ja, man versteht das nicht falsch. Ein Sklave Christi zu sein, heißt nicht, als freudloser Knecht den Willen eines schrecklichen Gebieters auszuführen. Paulus schreibt als Sklave Christi hier im Gefängnis und keiner seiner Briefe redet so von Freude wie dieser Brief. Es ist nämlich ein unvergleichliches Vorrecht, ein Sklave Christi zu sein. Wir haben keinen Herrn, der uns als Sklaven wie Dreck behandelt. Nein, wir haben einen wunderbaren Erlöser. Ja, statt wie alle um mich herum als Sklaven ihrer Sünde und des Satans zu leben, statt in der Sünde gefangen zu sein und dein Leben zugrunde zu richten und am Ende in alle Ewigkeit verdammt zu werden, stattdessen wurdest du von Christus aus deinem Elend freigekauft und erlöst. Er hat dir ein neues Leben geschenkt. Du darfst jetzt ein Sklave der Gerechtigkeit sein. Sag, gibt es eine größere Freude, als diesem Herrn zu dienen? Ihm zu dienen, alles für ihn hinzugeben, weil er es doch wert ist. Es ist ein unbezahlbares Vorrecht, ein Knecht Christi Jesu zu sein. Wir halten also als erstes fest. Paulus ist der Verfasser des Briefes. Er lässt mit Timotheus die Gemeinde in Philippi grüßen. Sie grüßen als wahre Knechte Christi Jesu. Lass uns nun zweitens die Empfänger des Briefes genauer betrachten. Nochmal Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Paulus und Timotheus lassen alle Heiligen grüßen, die in der Stadt Philippi sind. Was war das für eine Stadt gewesen? Als Paulus diesen Brief schrieb, war Philippi eine römische Kolonie im damaligen Mazedonien, heutiges Griechenland. Dass Philippi zur römischen Kolonie wurde, lag an zwei entscheidenden Schlachten im 1. Jahrhundert vor Christus. Octavian, später bekannt als Kaiser Augustus, ging aus beiden Schlachten als Sieger hervor. Er wurde alleiniger Herrscher im gesamten römischen Reich. Und diese Ereignisse hatten große Auswirkungen auf die Stadt Philippi. Zum einen wurden in Philippi römische Soldaten angesiedelt, zum anderen gab Augustus der Stadt ja in Bezug auf ihr Privileg, auf ihren Besitz, auf ihren Eigentum, auf ihr Land, auf ihre Steuern, Verwaltung und so weiter, gab er ihnen das große Privileg, dass sie behandelt wurden, als wären sie auf italienischem Boden. Und das hatte zur Folge, dass Philippi nach einiger Zeit ja absolut römisch wurde. Die Bürger in Philippi sprachen Latein, die Gebäude und die Häuser wurden im römischen Stil gebaut, die Philipper zogen römische Kleidung an. Ja, in Philippi herrschte durch und durch römische Kultur. Ja, die Philipper waren stolz darauf, dass sie Römer waren. Wir lesen davon auch in Apostelgeschichte 16, wie sie betonen, dass sie Römer sind. Und vor allem eine Sache war in Philippi im Zentrum: die Verehrung des Kaisers. Natürlich wurde in dieser durch und durch römischen Stadt der Kaiser verehrt. Er war der Herr, ihm wurde Ehre gebracht. Diese Stadt Philippi war also eine kleine Kopie des großen Roms. Und an die Gläubigen in Philippi, in dieser Stadt, schreibt Paulus: dort in Philippi, wo sich alles darum dreht, römisch zu sein, dort, wo die Menschen den Kaiser ehren, ja, und ihn heiligen, dort in dieser Stadt leben sie. Doch sie kennzeichnet etwas ganz anderes aus. Paulus schreibt hier zu ihnen: Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Paulus schreibt sie als Heilige an. Was ist ein Heiliger? Ein Heiliger ist jemand, den Gott zu seinem Eigentum und seiner eigenen Ehre ausgesondert hat. Jemand, den Gott zu einem bestimmten Zweck geheiligt hat. Wir sehen das schon im Alten Testament. Dort waren Menschen, Gegenstände und auch Orte für Gott heilig. Zum Beispiel, ja, war der Tempel heilig, die Gegenstände im Tempel oder auch die Priester. Ja, auch das gesamte Volk Israel wurde von Gott aus allen Nationen ausgesondert und war sein eigenes heiliges Volk, wie es heißt in 5. Mose 7, Vers 6, auf Israel bezogen. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und so sind auch die Philipper Heilige. Politisch gesehen sind sie Bürger Philippis. Sie leben in dieser Stadt, dort, wo alle den Kaiser ehren und ihn heiligen. Sie leben zwar in Philippi, doch sind sie Heilige für Gott. Sie wurden von Gott auserwählt und aus diesem bösen Geschlecht herausgerissen. Sie wurden von Gott ausgesondert, um ihm zu dienen und nicht den Kaiser als Gott anzubeten. Sie sollen als Sklaven dieses einzigen Herrn, des Herrn Jesus Christus, sie wollen für ihn leben. Sie sind Teil von Gottes heiligem Volk, seiner Gemeinde. Sie sind sein Eigentumsvolk, wie es der Apostel Petrus in Bezug auf die Gläubigen in 1. Petrus 2, Vers 9 schreibt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Denn die Philipper sind, wie Paulus hier sagt, Heilige in Christus Jesus. Sie sind in Christus. Ja, man kann von sich selbst aus nicht ein Heiliger sein, sondern nur, wenn man in Christus ist, weil sie in ihm sind. Darum sind sie mit ihm verbunden. Ja, sie sind eins mit ihm. Und weil sie in Christus sind, darum sind sie Gottes Heilige. Darum sind sie Teil von Gottes Gemeinde, Teil seines heiligen Volkes. Also wenn Paulus diesen Brief an alle Heiligen in Christus in Philippi schreibt, dann richtet er sich hier nicht an besondere Christen in Philippi, solche, die ihren besonderen Status durch besondere Werke erreicht haben. Wenn Paulus an alle Heiligen in Philippi schreibt, dann schreibt er an alle Gläubigen. Denn sie alle sind Heilige in Christus. Ja, und auch wenn Paulus an alle Heiligen der Gemeinde in Philippi schreibt, erwähnt er hier besonders zwei Gruppen. Nochmal Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Jeder Christ ist ein Heiliger. Gott hat seine Gemeinde aber so geordnet, wie es allen Heiligen am besten geistlich und leiblich geht, wie sie am besten versorgt, ernährt und geleitet werden. Darum besteht eine Gemeinde aus Gliedern und Amtsträgern. Die beiden Ämter, die Paulus hier erwähnt, sind Aufseher und Diener. So sah die Leitung der Gemeinde in Philippi aus. Ja, und allein diese Gemeindeordnung können wir aus der Heiligen Schrift entnehmen. Paulus schreibt zunächst an die Aufseher. Man könnte auch sagen, Älteste, Hirte oder Pastoren. Sie wurden von Gott über die Seelen der Heiligen gesetzt und werden Christus Rechenschaft für ihre Seelen geben müssen. Als Aufseher schauen sie auf die Glieder der Gemeinde, ja, ob sie wirklich als Heilige leben. Sie haben den Auftrag von Gott, wie Hirten über die Herde Gottes zu wachen. Wie es der Apostel Paulus den Ältesten in Ephesus schreibt, in Apostelgeschichte 28, Vers 28, sagt er ihnen, den Aufsehern: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das sind die Aufseher. Und dann haben wir noch die Diener. Wir sagen heute auch Diakone, weil sich Diakone vom griechischen Wort für Diener ableitet. Diakone sind in der Gemeinde als diejenigen eingesetzt, die sich vor allem um das leibliche Wohl der Heiligen kümmern. Der Mensch ist nicht einfach nur Seele, sondern Leib und Seele. Und so will Gott, dass der ganze Mensch versorgt wird. Und darum sind Diakone in der Gemeinde dazu eingesetzt, dass sie um das leibliche Wohl der Heiligen wachen. Und für Paulus war es wichtig, dass er diese beiden Ämter hier gesondert erwähnt. Daran sehen wir zum einen, dass Paulus diese Ordnung als für eine Ortsgemeinde anerkennt. Ja, so soll eine Gemeinde geordnet sein. Zum anderen ehrt Paulus die beiden Ämter, indem er sie extra erwähnt. Und auch wieder die Frage an dich. Wie ist es bei dir? Erkennst auch du Gottes Ordnung für seine Gemeinde an? Lässt du freudig auf dein Leben schauen und ordnest du dich deinen Aufsehern unter? Oder müssen unsere Pastoren vielmehr über dich seufzen, ja, weil du nicht wie ein Heiliger lebst? Erkenne darum Gottes Ordnung für seine Gemeinde an. Ja, freue dich über den Segen, den Gott seiner Gemeinde schenkt, durch Aufseher und Diakone. Und als jemand, der Teil von Gottes Volk ist, der Teil seiner Gemeinde ist, ja, ist dir wirklich bewusst, was für eine herrliche Stellung du hast? Ja, was für ein unfassbares Vorrecht das ist, ein Heiliger zu sein. Verstehst du, was für eine große Gnade das ist? Gott hat dich vor Grundlegung der Welt in Christus auserwählt und er hat bestimmt, dass du Teil deines Volkes sein sollst. Er hat dich wirksam gerufen und dir Glauben an Christus geschenkt. Er hat dich aus diesem bösen Geschlecht herausgerissen und dich zum Teil seines heiligen Volkes gemacht. Ja, und darum strömen dir als Heiliger an Christus unbezahlbare, herrliche Segnungen zu. Dass du ein Heiliger bist, heißt zum einen, dass dir alle deine Sünden vergeben sind in Christus. Du bist in Christi vollkommen heiliger Gerechtigkeit gekleidet. Du hast Frieden mit Gott, sodass du in seine heilige Gegenwart treten kannst. Ein reines Gewissen, ewiges Leben. In Christus bist du, hast du ein komplett neues Leben erhalten. Ein heiliges Leben. Neues heiliges Denken, neue Wünsche, neue Ziele. Ja, wie oft ist uns nicht bewusst, was für ein unfassbares Vorrecht das ist, dass wir Heilige in Christus sind. Ja, aber dass Gott dich zu deiner eigenen Ehre geheiligt hat, heißt auch, dass du heilig für ihn leben sollst. Auch wenn alle um dich herum nach eitlen Dingen trachten und ihm, dem wahren Herrn, nicht die Ehre geben. Du wurdest von Gott dazu ausgesondert, dass du ein heiliges Leben zu seiner Ehre, in seinem Dienst lebst. Dass du nicht mehr ein Leben in der Sünde lebst. Denn dein Leben soll davon zeugen, dass du Teil von diesem heiligen Volk Gottes bist. Wie es Paulus in Philippern dann in Kapitel 2, Vers 14 schreibt. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Du sollst mit deinem Leben ja hell leuchten vor diesem bösen Geschlecht, indem du an Gottes Wort dich festhältst und dein gesamtes Leben danach ausrichtest, egal was die anderen tun. Denn so sieht dein Leben als Heiliger in Christus aus. Halten wir also auch hier fest. Paulus erfasst diesen Brief und lässt diesen an die Gemeinde in Philippi senden. An alle Gläubigen, die in dieser römischen Kolonie leben, aber Heilige in Christus Jesus sind. Sie alle mit den Ältesten und Diakonen werden von Paulus und Timotheus gegrüßt. Lass uns letztens noch den Gruß näher betrachten, den Paulus und Timotheus an die Philipper richten. Dazu Vers 2. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir finden diesen Gruß in vielen Briefen des Apostel Paulus. Zum Beispiel im Römerbrief, im 1., 2. Korintherbrief, Galaterbrief und so weiter. Das heißt aber nicht, dass Paulus hier einfach eine nette Grußformel verwendet, die man halt so benutzt in einem Brief. Nein, dieser Gruß enthält tiefgehende, wunderbare, geistliche Wahrheiten. Paulus erinnert die Philipper gleich zu Beginn des Briefes an diese herrlichen Segnungen, die ihnen zuströmen, ja, weil sie in Christus sind. Das Erste, was dieser Gruß enthält, ist Gnade. Gnade ist Gottes unverdiente Haltung. Gottes unverdiente Zuneigung uns hilflosen und verlorenen Menschen. Gott kommt zu uns aus freier, unverdienter Liebe und Gnade. Er gibt uns das Gegenteil von dem, was wir eigentlich verdient hätten. Dass Gott dich erwählt hat, dass er dich aus diesem bösen Geschlecht herausgerissen hat aus der Sünde, dass du an Christus glaubst, dass du Teil deines Volkes bist, das alles geht allein auf seine Gnade zurück. Du hast davon nichts verdient. Im Gegenteil, du hättest es verdient, in alle Ewigkeit in die Hölle geworfen zu werden. Dort, wo du nicht Gottes Gnade, sondern seinen ewigen Zorn erfährst. Doch Gott wollte dir stattdessen gnädig sein. Gottes Gnade ist aber nicht nur etwas, das wir in der Vergangenheit erlebt haben. Manche meinen, sie brauchen Gnade nur für die Bekehrung. Aber Gnade ist weitaus mehr. Gottes Gnade muss ein täglicher Begleiter sein. Seine Gnade befähigt dich, täglich als Sklave Christi zu leben. Ja, Gottes Gnade ist es, wodurch du ein heiliges Leben zu seiner Ehre leben kannst. Und es ist auch Gottes Gnade, dass er das Werk, das er in dir begonnen hat, vollenden wird. Das alles ist unverdiente Gnade Gnade um Gnade, übermäßige Gnade, die wir von Gott empfangen. Und weil der Herr uns gnädig ist, darum empfangen wir auch Frieden. Gnade euch und Friede, schreibt Paulus hier. Gnade, also Gottes Gnade, ist ein unverdientes Handeln uns Menschen gegenüber. Und wenn Gott uns seine Gnade erweist, dann ist Frieden die Folge davon. Zunächst heißt das, dass wir Frieden mit Gott haben. Wir waren seine Feinde. Wir wollten von Natur aus nichts mehr von ihm wissen. Da war Krieg, da war Rebellion zwischen uns und unserem Schöpfer. Doch Gott war uns gnädig. Er hat Frieden zwischen ihm und uns gemacht. Wie es heißt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Christus bist du jetzt mit Gott, dem Vater, versöhnt. Die Beziehung zu deinem Schöpfer ist wiederhergestellt. Du brauchst also keine Angst mehr vor seinem ewigen Zorn und der ewigen Verdammnis zu haben. Vielmehr darfst du jetzt in seine heilige Gegenwart treten. Dieser Friede mit Gott führt aber auch dazu, ja, dass wir Frieden untereinander haben, als diejenigen, die wir Gnade empfangen haben. Frieden, ja, und herzliche Gemeinschaft unter seinen Heiligen, in seiner Gemeinde. Ja, Frieden statt Streit und Hass. Daran erkennt man, dass Gottes Gnade unter uns wirkt. Aber dieser Friede ist auch unsere Stärke, unser Trost zu allen Zeiten. Diese Gewissheit und Ruhe, dass du zuversichtlich sein kannst und Frieden haben kannst. Ja, auch wenn du durch schwere Zeiten gehen musst, auch im tiefsten Gefängnis. Diesen tiefen Frieden sendet Gott in dein Herz. Himmlischer Friede, der allen Verstand übersteigt. Etwas Unerklärliches, wie Paulus dann auch in Kapitel 4, Vers 6 schreibt. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was für herrliche, wunderbare Segnung, nicht wahr? Ja, und von wem empfangen wir Gnade und Friede? Nochmal Vers 2. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir empfangen Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Er ist dein himmlischer Vater. Er wendet sich dir in gnädiger und liebender Weise zu, wie ein Vater seinem Kind. Er ist unser Vater, der seinen Kindern, der dir nur das Beste zukommen lässt. Und wir empfangen Gnade und Frieden von dem Herrn Jesus Christus, wie wir schon gehört haben. Weil wir in Christus sind, darum kommen uns alle diese Segnungen zu. Er hat uns Gottes Gnade und Frieden durch sein Leben, sein Leiden und Sterben erworben. Ja, und weil er aus den Toten auferstanden ist, darum ist er der Herr Jesus Christus, nicht der Kaiser. Niemand ist der Herr als allein der Herr Jesus Christus. Er regiert über alles und jedem. Und diesem Herrscher gehören wir. Und als sein Volk sind wir unter seinem Schutz, unter seiner Regierung sicher bewahrt. Als Randnotiz, dieses kleine Wörtchen von umfasst Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus. Das heißt, die beiden sind die einsame, gemeinsame Quelle von allen diesen Segnungen. Gott, der Vater und Christus sind die beiden Personen des einen göttlichen Wesens. Und von diesem einen Gott strömen uns Gnade und Frieden zu. Ja, nochmal, was für unverdiente Vorrechte, dass wir Gottes Gnade und Frieden empfangen als Heilige in Christus. Darum sag heute Morgen, ja, bist auch du jemand, der Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus empfängt. Hast du Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus? Ist Gott auch dein himmlischer Vater? Ist Christus dein Herr? Hast du dich ihm und seiner Herrschaft unterworfen? Wenn nicht, dann komme heute Morgen zu Christus. Ja, unterwerfe dich ihm ganz und glaube an das Evangelium. Ja, rufe zum Herrn, dass er dich aus deinen Sünden herausreißt und dir ein neues Leben in Christus schenkt. Stoße Gottes Gnade heute Morgen nicht weg, sondern komme zu ihm. Und dann, ja, dann wirst du erfahren, was es heißt, Gnade und Friede von Gott zu empfangen. Ja, wenn aber Gott dein Vater und Christus dein Herr ist, ja, vielleicht bist du heute Morgen hier und sitzt hier und du kannst gar nicht glauben, dass doch du ein Heiliger bist. Wenn du letzte Woche anschaust, dann war nichts von deinem Leben als Heiliger zu sehen. Dein Leben war vielmehr eine Schande als zur Ehre des Herrn. Gott kann dich niemals als Heiligen ansehen, denkst du vielleicht. Dann schau, Paulus schreibt hier an alle Gläubigen in Philippi und er nennt sie alle Heilige. Du bist der Stellung nach ein Heiliger, weil du in Christus bist. Fasse darum neuen Mut und neue Kraft in dieser Tatsache, dass du ein Heiliger in Christus bist. Ja, damit du in der kommenden Woche dann auch als Heiliger für ihn leben kannst. Und wenn du doch, ja, wenn jeder Christ, ja, wenn wir alle als in Christus Gläubige Heilige sind, ja, ist es nicht so, dass unsere Geschwister ja so oft nicht als Heilige sehen? Da kommen vielmehr verachtende Gedanken in dir auf. Vielleicht, weil dein Bruder nicht so heilig lebt, wie du es gerne hättest. Oder andersherum, dein Bruder ist reifer als du im Glauben und deswegen verachtest du ihn. Ja, lass uns heute Morgen auch dem Herrn diese Sünde bekennen und ihm diese Sünde bringen. Ja, lass uns wirklich aufeinander so schauen, dass du deine Geschwister als Heilige Gottes ansiehst. Dass du sie ehrst und wertschätzt, weil sie so wie du in Christus Heilige sind. Ja, und es ist auch nicht so, dass wir so oft nicht als Sklaven Christi leben. Das sind so viel Eigenwille und Rebellion in dir gegen den Herrn. Ja, so wenig Hingabe und so wenig Dienst für ihn und seine Gemeinde. Ja, wenn du dir aber vor Augen führst, was er für dich getan hat, dass du sein Sklave sein darfst, dass er sein ganzes Leben hingegeben hat, um dich zu erlösen und zu einem Heiligen zu machen. Ja, wie kannst du denn anders, als dich ganz für ihn und seinen Dienst freudig hinzugeben? Ja, alles hinzunehmen und zu ertragen, so wie Paulus, treu an der Seite zu stehen von anderen, so wie Timotheus. Ja, dich ganz hinzugeben, weil Christus, der Jesus Christus, unser Herr, es doch wert ist. Aber heute Morgen bist du vielleicht auch hier und da ist nichts von Gottes Gnade und Frieden in deinem Leben zu sehen. Da ist kein Frieden in deinem Herzen, keine Gewissheit über dein Heil, keine Ruhe in den schweren und ja, in schweren unterdrückenden Umständen. Da ist nichts von Gottes Frieden in dir, der allen Verstand übersteigt. Dein Herz ist vielmehr voller Unruhe und voller Sorge. Ja, dann komme auch heute, genau jetzt deswegen zum Herrn. Denn er allein kann die Gnade und Frieden schenken. Lass uns genau deswegen zum Abschluss zum Tisch des Herrn schauen. Denn hier ist der Ort, wo du Gottes Gnade und seinen Frieden empfängst. Hier empfängst du Christus, sein Leib und sein Blut. Ihn selbst zu empfangen, was ist das anderes, als übermäßige Gnade und Frieden zu erhalten? Dir strömen durch ihn alle Segnungen der Himmelswelt zu. Weil du in Christus bist, weil du ihn in dich aufnimmst, darum kannst du wissen, dass Gott dir gnädig ist, seine Gnade auf dir ruht. Ja, weil du in ihm und weil er in dir ist, darum kannst du wissen, dass du Frieden mit Gott hast. Durch sein Mahl schenkt der Herr dir neue Gnade für deine aktuellen Umstände. Er schenkt dir seinen himmlischen Frieden, egal was, in was für einer Situation du gerade auch sein magst. Darum komme gleich im Glauben zum Tisch des Herrn, damit du hier geistlich neu gestärkt wirst. Ja, um auch in der kommenden Woche als Sklave Christi und Gottes Heiliger zu leben. Ja, gepriesen sei unser Gott und Vater, der uns segnet mit jeder Segnung in der Himmelswelt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.